Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Dinge von Interesse, bei der ich mich mit etwas beschäftige, was ich in meiner Jugend mich sehr, ja, sehr geprägt hat und damals noch verboten war, aber jetzt darf ich darüber reden und sagen, dass es total toll ist, nämlich Tanz der Teufel bzw. Evil Dead. Und mit wem kann man besser über Evil Dead reden als Evil Ed? Hallo dir!
Oh, 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 oh. Einen wunderschönen guten Morgen in die Quarantäne.
Ja, den Gag hast du noch gar nicht gehört,
nee,
oder?
Nee, absolut, der war mir auch vollkommen neu. Also, was ich auch sehr schön finde, ist immer diese Frage, ey, habt ihr euch nach dem Film benannt?
Ja, das ist auch tatsächlich der Blog, ne? Und jetzt auch, ich hörte, man munkelt ja im Blätterwald, dass die Legende der Evil Ed Podcast auch demnächst wieder
ansteht. Oh, da wollen wir doch noch gar nicht drüber reden. Lass uns das doch erstmal ganz nach hinten schieben.
Ach, ja. Das wollen wir
doch gar nicht schieben. Du wolltest doch heute eine Geschichtssendung machen, ne?
Ich wollte eine Geschichtssendung machen. Wieso wollte ich eine Geschichtssendung machen?
So über die gute alte Zeit.
Ja, über die gute alte Zeit. Nämlich, wir wollten mal so ein bisschen, also mein Ziel war so ein bisschen mal locker über die Evil Dead-Reihe halt zu schnacken. Da kann ich eigentlich gleich mal anfangen. Ist es für dich Evil Dead oder ist es Tanz der Teufel?
Für mich war es damals schon Evil Dead.
Ja, ich muss ja sagen, ich habe bei den, also klar, die Filme, ich glaube, man kennt die von Sam Raimi, Robert Tappert, Bruce Campbell spielt Ash, Ash Williams, die Story ist, passt eigentlich auf den Bierdeckel, Gruppe von Jugendlichen, Hütte im Wald, stößt aufs Necronomicon, Ex Mortis, beschwört damit die Toten und ja, dann beginnt ein Horrorreigen, ich wollte jetzt nicht sagen, zehn kleine Jägermeisterchen-Spiel. Und es endet mit einer, damit ist der gute Ash, versucht das Böse endgültig zu besiegen. Dafür braucht er mehrere Filme und eine Fernsehserie tatsächlich noch. Und da wollte ich mal so ein bisschen lose drüber sprechen, weil die Story ist ja wirklich hier Gruppe Jugendliche im Wald, Party, Buch. Das Böse greift sie an, übernimmt einen nach dem anderen und der gute Ash muss sich durchschnitzeln.
Ja, so kann man es kurz zusammenfassen, ja.
Richtig, basiert ja tatsächlich, was ich auch gar nicht so wusste, dass es schon aus den 70ern einen Kurzfilm gab von Sam Raimi, ne? Der gute Within the Woods von 78, mit dem er versucht hat, Geld zusammenzubekommen für den ersten Evil Dead Film. Das hat damals nicht so gut geklappt. Er hat auch dann später den nicht so gerne veröffentlichen wollen oder wollte den nie veröffentlichen. Es soll allerdings irgendwelche Prints von dem Film, von diesem Kurzfilm geben, Within the Woods.
Ja, da sind wir hier in Deutschland natürlich total im Schlaraffenland, weil bei uns ist das auf diesen ganzen illegalen Evil Dead DVDs im Laufe der Jahre ist der Kurzfilm immer wieder drauf.
Da wollte ich gerade sagen, also ich musste auch ein bisschen lachen, als ich gelesen habe, dass der total schwierig und
verschollen.
Den hat wahrscheinlich noch nie einer gesehen und so. Also ich sage, ich kann mich noch ganz gut daran erinnern.
Ich habe also hier vier digitale Versionen zu Hause rumstehen, wo der drauf ist. Also
nur die Amis, die man muss auch sagen. Nicht. Ja, richtig, tatsächlich. Es ist schon ein bisschen obskur. Man kann auch sagen, falls einer jetzt kommt, ist der noch indiziert oder nicht verboten? Nee, die Indizierung ist
mittlerweile. Das ist ja auch ein wichtiges Thema. Lass uns doch mal ganz am Anfang anfangen. Also ich meine, ich das erste Mal von Evil Dead gehört habe, das war, ich schätze mal, 79.
Okay.
Weil ich habe ja damals schon Fangoria gelesen.
Und okay, da wurde der angekündigt dann im
Ja, sagen wir es mal so, die Fangoria war ja nun mal ein Horrorfilm-Magazin. Ich weiß gar nicht, ob du jemals eine in der Finger hattest.
Nee, in der Finger, aber ich weiß, was sie ist.
Und die lebte ja davon, dass die, sagen wir mal, immer nette, freundliche Bilder gezeigt hat aus den Filmen, die sie promotet hat. Und die kam 77 oder 78 kam die erste raus. Mhm. Und die hatten also immer schon so den Blick auch auf diese ganze Independent-Szene in den USA, glücklicherweise. Hätten wir ja sonst hier in Deutschland nie was von erfahren, dass es sowas überhaupt gibt. Und die hatten dann schon sehr früh ein Interview mit Tappert gehabt, wo dann eben auch darüber berichtet wurde, dass die gerade... die hatten dann also schon sehr früh ein Interview mit Robert Tappert, wo dann darüber berichtet wurde, dass die gerade an einem ultimativen Horrorfilm drehen. Und dann waren auch schon so die ersten Matsch-Fotos da. So, und da hatte ich natürlich auch schon immer ein Auge auf den Film. Dann hat der ja diese große Promotion-Kampagne bekommen, weil Stephen King diesen Film gesehen hat.
Ernsthaft?
Ja.
Okay.
Dann hatte Stephen King den Film gesehen und hatte dementsprechend oben auf dem Plakat stand dann drauf, the most furious horror film I've seen in the last few years oder sowas.
Okay.
Und das war der Push, den der Film benötigt hat, um dann in den USA zum Underground-Hit zu werden. Ja, und dann haben wir hier in Deutschland auf einen Release gewartet.
Aber das war, also da stand drauf von Stephen King, klar, dass Stephen King das gesagt hätte, okay? Das ist auch kein der brutal, der krasseste Film, den Stephen King je gesehen hat.
Wobei er nicht ganz Unrecht hatte.
Ja, definitiv, vor allen Dingen auch aus der Zeit. Übrigens, kleiner Funfact, der gute Robert Tappert, den du gerade erwähnt hast, Respekt dafür, ist mit Lucy Lawless verheiratet. Xena. Seit 20 Jahren glücklich. Ja.
Das heißt, er der kann sein Glück doch jeden Morgen nicht fassen, wenn er in den Spiegel kommt.
Absolut.
Sieht, ne? Oder? Ja, ja. Wenn du aufwachst
mit Lucy,
dann ist doch alles vorbei.
Ja, ist auch eine Frau, ähnlich wie Jerry Rain, die auch mit dem Alter immer hübscher auch irgendwie wurde. Ne? Also, wahrscheinlich ist er, high-fived er sich wirklich oft morgens.
Da geh ich mal vollkommen von aus. Also.
Ja, und dann kam aber, der Release ließ auf sich warten.
Der Release ließ erstmal eine ziemliche Zeit auf sich warten. Und als es dann soweit war und der angekündigt war, in der Cinema dann auch, ne, so ein kleines Feld irgendwo unten, Tanz der Teufel, dann war auch relativ schnell die Werbekampagne in den Videozeitungen drin, dass der Film gleichzeitig auf Video und im Kino gestartet wird.
Okay.
Und zwar als erster Film in Deutschland, wo die das überhaupt gemacht haben.
Ernsthaft, das ist ja geil.
Ja, eben. Ne?
Reden wir richtig über VHS?
Wir reden
oder?
Über VHS, Beta und Video 2000.
Ja, okay.
Weil das war ja noch die Zeit. Der kam ja auch hier erst 82 raus und da waren wir ja schon im großen Videozeitalter. Also wir Early Adopters. Mhm. Das heißt, ich bin also in meine Videothek gegangen, schon einen Monat vorher, habe gesagt, pass mal auf, hier kommt von wem kam der eigentlich? Eurovideo?
VCL
war das.
Ach, guck an, okay.
Hier kommt von VCL, der Tanz der Teufel, der kommt raus an dem und dem Tag. Ich möchte den dann haben. Und der so, ja klar, kein Problem. Vorbestellung war überhaupt keine Schwierigkeit. Das heißt, als der Film dann anlief, ich morgens erstmal in der Zeitung geguckt, ne, Kinoanzeigen. Kennst du noch Kinoanzeigen?
Ja,
so,
ja.
Hast die Zeitung hinten aufgeschlagen, da war dann so eine ganze Seite mit Kinoanzeigen, mit Werbematern und so. Und dann war dann tatsächlich hier im Rex, in unserem Bahnhofskino, Rex C, im kleinsten natürlich, war dann eben Tanz der Teufel angekündigt und daneben stand ab 16.
Das ist so geil, ab 16.
Ab 16, das hieß für uns also schon mal, oh, jetzt wird's kritisch. Weil es war ja auch schon die Zeit, wo du das gewohnt warst, ins Kino zu gehen, in einen Horrorfilm und hast dann eben so, sag ich mal, 90% von dem Film gesehen und der Rest, den konntest du dir dann vorstellen.
Mhm. So.
Hatten wir also schon mal Angst vor einer geschnittenen Fassung, hatten aber jetzt natürlich die Videokassette schon vorbestellt und hatten natürlich auch direkt die Kinokarten gebucht, ne? Weil man gesagt hat, kann ja sein, dass das jetzt gerammelt voll wird, wenn wir da hinkommen. Ne? Und das Risiko kannst du ja nicht eingehen, weil damals hast du ja auch noch keine Sitzreservierung oder so einen Kram gehabt. Ne?
Das war eine schwierige Zeit.
Es war eine schwierige Zeit, ja. Also hatten wir zusammen auf alle Fälle den Abend so verplant, also ich mit meiner zukünftigen Frau und heutigen Ex-Frau, mein zukünftiger Schwager und heutiger Schwager und dem seine Freundin und haben gedacht, so schön mit zwei Pärchen Net Evil Dead gucken. Sind dann also abends losgezogen, um 6 Uhr erst in der Videothek vorbei, den Film geholt und mit der Videokassette in der Hand ins Kino gegangen.
Okay.
So, und dann die Karten gekauft und als er uns die abgerissen hat, dann auch gefragt, hör mal, ab 16? Was ist das denn? Ist der geschnitten? Und der sagt, was? Sagt er, pass mal auf, nehmt euch lieber einen Eimer mit hoch, damit ihr da Blut aufwischen könnt. Ich sag, das kann doch nicht wahr sein. Doch, sagt er, der ist garantiert ungeschnitten, der muss ungeschnitten sein, so wie der aussieht. Ja, und dann sind wir da hoch in das kleine Kino. Es war aber auch so eins von diesen üblichen Schachtelkinos damals in den 80ern, wo du also wirklich so 6 Sitze nebeneinander und 10 Sitzreihen. So, dann wurde über Spiegel auf eine Plastikwand projiziert. Das heißt also, was eine beschissene Bildqualität gab. Die Tonqualität, das waren so 2 Autolautsprecher links und rechts und das musste dann reichen. Ne? Also es war kein tolles Kinoerlebnis, was uns da bevorstand, aber wir haben uns dann da, weil wir das so kannten, in die erste Reihe gesetzt, weil wenn du die Leinwand von einer etwas größeren, sag ich mal, Fernseherfläche hast, kannst du dich auch in die erste Reihe setzen. Ne?
Mhm, klar.
Und dann fing der Film ja an und der fängt ja nun wirklich, das muss man ja sagen, so die erste halbe Stunde ist der ja doch relativ harmlos.
Ja, absolut. Ne?
Der baut ja eine schöne Atmosphäre auf und Und dadurch, dass er auch so eben auf 16 mm gedreht ist, der ist schön dreckig.
Ja, total, das Bild ist körnig. Ja,
du hast,
ne?
Also du hast so wirklich, das Gefühl, so ein bisschen so Texas Chainsaw Massacre.
Ja, klar, aber es hat halt wirklich diesen Teenie-Einschlag, weißt du, die Gruppe von Freunden, die da in den Wald fährt und es sieht aber alles schon so aus wie,
oh. Das kann ich gut enden.
Ja? ja, ich habe das Gefühl, die brauchen auf der Rückfahrt können sie noch wo was, ein Ikea-Regal mitnehmen, weil die Plätze haben
richtig,
so frei.
Richtig, genau, weißt du? Also, ja. Und als dann die Szene kommt, wo der Bleistift in der Ferse landet, da geht der Film ja im Endeffekt los, ne? Da zuckten unsere beiden Mädels schon mal erstmal ein bisschen zusammen. Ja, und dann haben die nicht mehr aufgehört zu zucken, bis der Film zu Ende war.
War der denn jetzt, war der echt
uncut
damals?
Der war
ab 16 uncut.
Das hat sich dann relativ schnell in der ersten Woche geändert.
Ja klar, aber wie krass sich das jetzt wieder geändert hat, weil jetzt ist der
ja... Er ist wieder ab 16, ja.
Er ist jetzt wieder ab 16 und er lief tatsächlich 2017 auf Tele 5 uncut. Ja, uncut, also, ich mein, also so wie du ihn damals gesehen hast, krass, oder?
Ja, richtig. Und ich meine... Also es ist, wie gesagt, das ist einfach für uns damals auch schon ein Erlebnis gewesen, weil wir eben geschnittene Filme im Kino einfach gewohnt waren.
Ja,
weil
klar,
es war ja schon die Welle, dass Horrorfilme total böse sind und die Welt verderben. Ne? Ja. Und gerade hier in Deutschland, da ging ja gar nicht. Also dann geriet Evil Dead auch ganz schnell in die Schlagzeilen. Ne? Also so als kleiner Kinostart, der hat ja überhaupt keinen Staub aufgewirbelt eigentlich. Was den Staub aufgewirbelt hat, war einfach, dass der gleichzeitig auf Video rauskam und dass das einer der Verleihhits der Woche war, des Monats war.
Ah, und dann hat sich mal jemand den Film ein bisschen genauer angesehen und hat da so ein paar Szenen
gesehen. Ein gewisser Staatsanwalt aus Neuss, der also dafür bekannt war, immer direkt Anträge zu stellen an die Bundesprüfstelle, der hat natürlich Evil Dead direkt ab in das Paket und das ist also sexualethisch desorientierend und das muss verboten werden. Ja, und dann sind wir nach dem Kino nach Hause und haben den Film dann auf Video erstmal ganz schnell kopiert.
Ja, aber tatsächlich ist das so das Stichwort, wie ich den Film tatsächlich kennengelernt habe. Das waren weit über 10 Jahre später. Und zwar auch so mit, es muss ungefähr fast schon an der Zeit gewesen sein, als Army of Darkness rauskam, der dritte Teil, dass ich mit Freunden Basketball gespielt habe, weiß ich noch, oben am Court beim Schulhof. Und dann hat da einer gesagt, hey, ich hab hier Tanz der Teufel auf VHS. Und dann sind wir zu ihm und haben den mit sehr guten Freunden, habe ich den Film dann mit 12 oder so das erste Mal tatsächlich gesehen. Und damals noch, so wie es sich gehörte, auf einer VHS, die von einer VHS kopiert war, mit diesem unfassbaren, weißt du, wie es ist, Schlierenrisse, Tonaussetzer und so, ne? Das ganze schlimme Programm im Prinzip. Ne? So habe ich den das erste Mal gesehen und ich muss aber auch ganz ehrlich sagen, besser habe ich den auch nie wieder danach gesehen. Also das war einfach so, von der ganzen Atmosphäre war das krass, weil er hatte den und er hatte Braindead, der zu der Zeit relativ neu war. Der war noch richtig neu zu der Zeit, den hatte er auch auf der zweiten Seite, dahinter auf der VHS und somit haben wir diese Filme geguckt und ich war nicht nur nass geschwitzt vom Basketballspielen und der sommerlichen Wärme, sondern tatsächlich von dem, was ich da gesehen habe. Und das war halt, da begann, glaube ich, die Liebe bei mir für so Horror- und Splatter-Filme. Definitiv mit den beiden und die beide ja auch ein bisschen so mit die Könige auch dieses Genres.
Vor allen Dingen auch beide eben Comedies eigentlich sind.
Eigentlich Comedies tatsächlich und trotzdem eine unfassbare Härte aber auch haben. Aber das hat für mich auch die Chemie bei Tanz der Teufel ausgemacht. Ich sag, weißt du, tatsächlich ist, ich muss sagen, damals war es für mich wirklich Tanz der Teufel. Ich finde auch Tanz der Teufel als Name gar nicht mal so schlecht. Es ist irgendwie, hat
das
der Name, so, was?
Das,
jetzt sage ich.
Das ist so ein sinnloser Titel.
Total. Ja. Es gibt ja, ich glaube, da hat einer, es gibt ja diese Tanzszene, so eine typische Sam Raimi-Szene, die er später auch in Serien, die er gemacht hat oder in anderen Filmen, immer wieder mal verwurstet hat.
Zum Beispiel in Spider-Man 3.
Spider-Man 3 oder es gibt diesen Film mit dem Fluch, der ist auch ein paar Jahre später entstanden. Der war eigentlich auch nicht besonders gut, aber es gibt da eine Szene, wo dann der Dämon, er war okay.
Also, für,
und ja, ich fand ihn okay. Und da gibt es ja diese eine Szene, wo der Dämon dann so einen Tanz aufführt auf diesem Tisch bei dieser Beschwörung. Und das ist halt total Evil Dead für mich halt. Ne? Und damals, das war halt super. Und dann weiß ich noch, dann hat er kurz darauf gesagt, ey, ich besorge auch den zweiten Teil. Und wir haben den zweiten Teil geguckt und ich habe gedacht, Das ist doch derselbe Film normal. Also heute würde man sagen, ein Remake, ja, ne? Mit mehr Geld, offensichtlich. Ja, also es war ja, aber die, eigentlich ist es ja krass, dass dasselbe Team quasi danach denselben Film nochmal gemacht hat. Weißt du noch, wie das damals so aufgefasst wurde? Also ich glaube, heute im Internet hättest du einen Shitstorm hoch drei,
ja, ja,
wenn das als zweiter Teil
also
käme.
Also sagen wir es mal so, ich meine, wir haben es damals bei im Evil Dead Magazin, sind wir ja nun mal extra, als der Evil Dead 2 anlief, nach Holland gefahren, weil hier in Deutschland kam der ja gar nicht erst. Ne, der wurde ja hier also weder auf Video noch im Kino veröffentlicht, den gab es ja einfach gar nicht, der Film, der war ja, der existierte ja gar nicht.
Ernsthaft?
Natürlich, weil der erste war ja verboten. War
keine Veröffentlichung? Ja, aber war der zweite damit auch, ist der zweite noch indiziert?
Nein, 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 mittlerweile ist das ja alles, mittlerweile, der kam ja dann auch später raus, legal. Aber zu der Zeit, wo er eben rauskam, war überhaupt keine Chance, weil Evil Dead war immer dieser Vorzeigetitel der BPS.
Ne? Ja, kann
den
ich mir
haben
vorstellen,
wir verboten,
ja.
Und diesen bösen Texas Chainsaw Massacre, der ja noch viel schlimmer ist, den haben wir auch verboten. Das sind also die beiden ganz schlimmen Filme gewesen. Deshalb konntest du mit einem Tanz der Teufel 2 konntest du in Deutschland nicht ankommen. Also sind wir nach Holland gefahren und auch mit Fans. Und ich war enttäuscht.
Weil es derselbe Film nochmal ist mit nur mehr Geld,
weil es einfach viel zu viel Humor war.
Tatsächlich, ja, da ging das. Ja? Das ist tatsächlich interessant, weil ich fand, ich muss ganz ehrlich sagen, ich mag beide auf ihre Art, aber ich bin halt ein Fan dieses Humors halt. Aber es liegt wahrscheinlich daran, weil als, wie gesagt, als ich das gesehen habe, das war um die Zeit, wo Army of Darkness kam und dann war natürlich Army of Darkness das Ding, was wir richtig gehypt haben.
Und
noch mehr als
halt,
die alten
Filme.
Wenn
das zur gleichen Zeit bei euch war.
Und das war tatsächlich eher der Grund, warum ich dieses Remake von 2013 eher nur so ein bisschen, ich fand's okay.
Ich fand's gut.
Das glaube ich dir, aber weißt du, was mir gefehlt hat an dem Film? Der Humor.
Ja, ja, klar. Logisch,
Ja, tatsächlich, das ist komisch, ne? Aber du warst dann in Holland mit deinen Kumpels und da lief der Film und ihr konntet den euch.
Naja, klar.
Und das ist ja total krass, dass du sowas, dass ihr da so richtig, ich stelle mir das so mit einem Bus nee, vor, dass ihr nach Holland
fahrt. Es waren zwei Autos voll. Also. Aber wir sind auch für Premieren sind wir auch bis nach Belgien gefahren. Also das war kein großes Problem. 300 Kilometer fahren für eine Premiere war keine Schwierigkeit, weil, wie gesagt, wir dürfen nicht vergessen, in den 80ern, gerade in der Zeit von 82 bis 88, war hier in Deutschland horrorfilmmäßig überhaupt nicht. Das existierte nicht, das Genre.
Einfach basierend aus den Verboten.
Richtig.
Quasi.
Na, die, basierend Filme darauf, dass eben haben. Die bösen Horrorfilme die Jugend halt verrohen, komplett.
Aber weißt du, was krass ist? So, wenn man sich so die italienischen Filme und die amerikanischen auch in dieser Zeit anguckt, war das ja mit die Blüte dieses Genres eigentlich diese Zeit, oder?
Die Blüte war eigentlich von 78 bis 82. Hardcore-Splatter-Punk, Splatter-Welle war hier mit den Fulci-Filmen, mit den Kannibalen-Filmen. Die Mondo-Movies.
Später war es ja dann sehr in dem Bereich, 80er waren ja viel Slasher-Filme, also ne, der Killer der Woche und dann natürlich die Geburtsstunde ikonischer Horrorfiguren von Freddy.
Richtig.
Halt. Gut, Jason ist ein bisschen früher gewesen, Michael Myers war auch schon aus. Eigentlich ist Michael und Jason sind eigentlich aus der Zeit, die du gerade beschrieben hast. Ne?
Wobei gerade der Michael ja nun doch einer von den netten, harmlosen Killern von nebenan war.
Ja, ich habe
Jason
auch,
war derjenige, der schon so mit den Savini-Effekten auf der Leinwand mal Blut gezeigt hat.
Ja, es ist in Summe muss ich auch sagen, sind mir die Freitag der 13. Filme, das darf jetzt, ich weiß, Grüße an Andi, sind mir die Freitag in Gründe, sind die Freitag der 13. Filme natürlich irgendwie auch die geileren Filme, definitiv.
Das ist das Unterhaltungspaket.
Ja, das ist das Unterhalterpaket. Aber ich muss sagen, kurzer Exkurs dazu. Ich weiß, ich würde mal gerne deine Meinung hören. Ich persönlich finde, für mich ist Rob Zombies Halloween-Film der beste
Halloween-Film. Bah!
Und da stehe ich sehr alleine mit der Meinung.
Also wir wollten den Podcast jetzt abbrechen?
Ja, okay, gut. Okay, nicht der zweite. Ich wollte nur sagen, ich fand tatsächlich den von Rob Zombie, den ersten, den finde ich tatsächlich, ist mein Lieblings-Halloween-Film.
Ich finde die ersten 30 Minuten von dem Film wirklich gut.
Du hast doch nur Malcolm McDowell, oder? Das ist doch dein Problem, oder? Malcolm.
Ich habe ihn sogar persönlich, ich habe ihm die Hand geschüttelt. Ich habe schon mit ihm geredet.
Naja, Aber um auf Tanz der Teufel zurückzukommen, der zweite Teil ist ja wirklich eigentlich derselbe Film, exakt dieselbe Story, nur mit ein bisschen mit mehr Geld. Ich habe immer, damals weiß ich noch, da habe ich gedacht, das ist doch kein zweiter Teil, das ist doch exakt, das sind ja sogar derselbe Schauspieler, ja, halt, ne? Der dasselbe nochmal spielt. Somit war ich ein bisschen enttäuscht, weil es ja keine Fortsetzung war. Aber ich muss sagen, ich fand da durchaus, das hatte was. Und der Humor, der hat mir halt komplett zugesagt, wie dann, was dann später in immer mehr Sachen gipfelte. Army of Darkness oder ich finde auch sowas wie My Name is Bruce, ja, von Bruce Campbell. Das ist auch so, der wirkt halt wie so ein inoffizieller Vierter, so ein, ja, bisschen, klar, halt, klar, ne? Ne, und auch was in der fantastischen Ash vs. Evil Dead Fernsehserie gemacht wurde. Dieser Humor ist halt da komplett meins. Deshalb bin ich tatsächlich bei den ersten beiden, ich wüsste nicht, welchen ich geiler finde. Also der erste ist halt ein Klassiker, der viel begründet hat und unfassbar dreckig ist und auch so wirklich hart und schockierend auch. Und auch wenn die Effekte und das natürlich auch aus Geld und aus Zeitgründen nicht mehr so ziehen, aber ich finde diese Reminiszenz an so diese auch so britischen und englischen Horrorfilme, weißt du, dieser verdammte Nebel in dem Wald, ne, das ist schlimmer kann es nicht aussehen. Und natürlich, wie hieß das, Sharky Cam? Die haben doch das Shaky irgendwie gemacht, Cam. Die Steady, war das nicht irgendwie auf dem, ja, Brett, genau, haben sie die Kamera und haben zwei Leute durch den Wald gerannt.
Haben wir dann später für unsere Videoproduktion auch natürlich sofort imitiert. Also das war klar, das musste so was laufen.
Ich kann mich noch erinnern, dass... Corona. Ich kann mich noch erinnern, als wir Jahre später mal auch so, also Freunde von mir auch so Filme gedreht haben, auch so Horror, es waren ja immer Horrorfilme, was man natürlich dann gedreht hat. Ne? Und das waren immer Horrorfilme. Die haben wir auch so im lokalen Kino, gab es dann kleine Premieren davon. Das hat ein Kuppel, hat das hat das halt wirklich sehr semi-professionell, aber wirklich also ohne Geld super halt, ne? Und es war immer so eine Hütte im Wald und eine Gruppe an Jugendlichen und Zombies und natürlich dann versucht diesen Kameraeffekt, was ja wirklich das Beeindruckende war, ne? dieses Steadicam, mit dem zwei Leute tragen die Kamera durch den Wald. Ich meine, später gab es doch auch, dass sie die Kamera auf so ein Modellflugzeug gepackt haben, weil man sieht ja... Ja, man sieht ja diese Kamerafahrten übers Wasser und so auch in dem Film. Und das Böse halt mit diesen schnellen Kamerazooms durch den Wald auf dem Weg zu dir ist, das finde ich heute noch brillant.
Natürlich. Also Raimi war schon Vorreiter für einiges, was im Horrorgenre danach passiert ist.
Ja,
und das war uns damals schon klar, als wir den Film das erste Mal gesehen haben. Das ist sozusagen so die brechende Welle. Jetzt geht's los. Jetzt sind die Amis auch auf dem Stand, jetzt können auch die Amis solche Filme machen. Weil die kannten wir schon. Wir kannten diese wirren Kamerafahrten und alles schon aus dem italienischen Genre.
Ah, guck mal.
Da darfst du nicht vergessen. Okay. Guck dir, diese berühmten Fulci-Filme an, von der Atmosphäre her, sind die genauso. Nur, die sehen viel slicker aus, viel sauberer.
Ne, okay. Ja, dieses Dreckige und so, das hat er tatsächlich drauf gehabt.
Ja, er ist hingegangen und hat die amerikanische Filmgeschichte hier mit diesem Gritty, mit diesem Grindhouse-Feeling, mit dem, was der italienische Horrorfilm hatte an Atmosphäre und an Brutalität, zusammengebracht.
Ja, und mit einer total 0815 banalen Story halt, ne? Einfach so clever mit diese Hütte im Wald, ne? Mit die Jugendlichen, die da hinfahren quasi, oder die jungen Erwachsenen. Nee,
die sind ja eigentlich noch fast Jugendliche. Guck dir mal den Ash an. Also
Ash ist super.
Das ist ja fast wie Babyface Riker.
Total. Und sein der ganze Kultmythos von Bruce Campbell basiert ja auf das halt, ne? Aber das ist einfach so eine Story, die man so nachvollziehen kann. Da fahren halt so Pärchen quasi in den Wald, weil sie ein schönes Wochenende verbringen wollen, und man weiß ja, auf was die alle aus sind halt, ne? Das haben wir ja, für haben wir genug Filme zu der Zeit schon gesehen, um das zu wissen.
Zu der Zeit habe ich ja schon gelebt. Ne?
Also ich war gerade geboren, als die erste Steadicam im Wald da langgetragen wurde, Weiland auf dem Brett, erblickte ich das Licht der Welt halt. Ne? Und nein, das ist halt wirklich total, und dann, dass einem dann das passiert, ne, mit diesem Necronomicon, das er daraus vorliest, und dann auch diese Tonbandaufnahme von diesen Forschern, was uns ja quasi in diesem ganzen, dieser Mythologie, dieser Filme und Serien immer wieder begegnet ist, das ist so herrlich. Und wie gesagt, für mich ist aber der Humor so ein essentieller Bestandteil, obwohl er tatsächlich im Original, wie auch im Remake, eigentlich nicht vorhanden ist.
Ja, das ist ja der Hammer. Der Film ist ja eigentlich nicht von vornherein objektiv witzig.
Ne? Ja, ist ja auch ein hartes Thema eigentlich.
Was witzig daran ist ganz einfach, wie oft Ash da gegen irgendwelche Wände geschmissen wird, mit Blut bespritzt wird, gequält wird.
Und er hat was Stoogehaftes.
Ja, genau, ist es eben. Three Stooges ist auch ein Vorbild von Raimi, immer gewesen. Und das siehst du auch heute
noch. Es wirkt, man hat so das Gefühl, weil das wie mit ihm die Welt umgeht. Ja, ne? Das ist das Humor. Und das ist halt später in den Filmen halt durch coole Sprüche und noch abstrusere Situationen immer mehr so eingeführt worden. Also immer mehr verlängert, vergrößert worden. Aber ich sag dir, als ich 2013 im Remake, als das Remake rauskam, im Kino war der Kinosaal proppenvoll und alle so, oh, Kino, Evil Dead, Tanz der Teufel, jetzt kann unsere Generation und die nach uns das auch mal im Kino genießen. Und dann haben wir diesen Film gesehen, der war ja wirklich echt hart und brutal und so. Also unangenehm brutal sogar. Ja, tatsächlich. Ich habe dann auch ein paar Mal, habe ich auch so zusammen, weißt du, kam mit komplett weißen Haaren. Genau. Nein, so schlimm war es nicht. Aber weißt du, was der Moment war, wo das Kino wirklich komplett applaudiert hat? Als der Abspann fertig war und gut, auf einmal Bruce Campbell, ja, diese Szene, ja genau, das war natürlich ein Fanservice Deluxe halt, ne? Wo du siehst, der Abspann läuft und es hieß, bleib mal sitzen und dann siehst du halt Bruce Campbell, der nur so hoch guckt, zur Seite, seine Augen sind dann so angeleuchtet und er sagt groovy, das ist ja wirklich nix und eigentlich, es sind nur ein paar Sekunden, aber das ganze Kino hat geklatscht und applaudiert. Und jetzt
sag mal, das ganze Kino hat da gebrüllt, zu einer Zeit, wo der Film Evil Dead, aus dem dieses Groovy stammt, in Deutschland immer noch verboten war und noch gar nicht legal auf dem Markt war.
Ich glaube, sie bezogen das eher, sie sind die Army of Darkness Kinder gewesen, weißt du?
Nee, das glaube ich weniger.
Nein, glaube ich auch nicht. Natürlich,
ich meine, jeder,
machen uns keine
jeder
Illusion.
Hat Evil Dead gesehen. Gerade ja, der Film,
absolut.
Der hat den großen Push hier in Deutschland dadurch gekriegt, dass er verboten
war. Genau. So war das. Das ist genau der Punkt. Und dieser Film wird auf die Art, dass jeder kennt ihn. Ich kenne wirklich eher keinen, der ihn nicht kannte. Ne? Also gerade, also gefühlt jeder Freund, den ich irgendwann mal hatte, also Kumpel halt, wirklich, die kennen ihn alle. Also
das
jeder
Schlimmste
kannte
ist ja, dass
den.
Er, ne? Der Film und Maneater in der gleichen Art und Weise die Filme sind, die eine ganze Generation geprägt haben.
Ja. Ich muss sogar sagen, ich habe das an anderer Stelle auch schon mal gesagt, als diese Filme so langsam entkriminalisiert sich ja unsere Jugend oder meine Jugend auf jeden Fall, ne? Weil diese ganzen Filme ja jetzt alle kommen so vom Index und sind plötzlich die ab 16 auf Tele5.
Also
ne? Und da denke ich mir immer so, verdammt, nimmt mir doch noch die letzten Kriminalitäten meiner Jugend weg.
Ja gut, ich meine, ich habe ja noch ein paar Kriminalitäten, habe ich noch, auf die ich noch warte, auf die Freigabe.
Ja, also ja, wird's auch immer geben. Man muss natürlich, man sieht natürlich, wie sich auch die Zeiten ändern. Ne? Also wenn ich mir das ansehe, die ersten beiden, diese Indizierung und das Verbot und dieses sehr, sehr harte Verbot, die waren ja wirklich legal gar nicht zu kriegen halt, ne? Ist das natürlich krass, wenn du dir ansiehst, was ja heutzutage ist, eine Walking Dead-Folge
absolut,
ne?
Weil die ja auch realistischen Gore haben und das hat Evil Dead ja nicht. Evil Dead ist ja
genau, ist das ja künstlich. Es war zwar, Gewalt gegen Menschen, aber ich glaube, ich meine so, dass also Gewalt zwischen Menschen immer schlimmer ist, als wenn, weiß ich nicht, wenn dir ein Bär den Kopf abbeißt. Ist nicht so schlimm, wie wenn dir ein Mensch den Kopf abbeißt.
Und das war ja auch die Begründung, die damals für das Verbot genommen haben, dass es eben Gewalt von Menschen gegen Menschen wäre, was ja gar nicht stimmte. Und was ja auch damals schon widerlegt worden war in Urteilen. Und damals gab es auch schon diesen Kunstanspruch und damit sind die auch vor Gericht gegangen. Aber sie haben einfach das Geld irgendwann nicht mehr gehabt, um dagegen zu prozessieren.
Ne? Ja,
und das
klar.
Mein Gott.
Nee. Ich sag mal, der Erfolg dann als Army, ja genau, weil die Zeiten halt sich geändert haben, der Erfolg aber von Army of Darkness 93, ne, der ja viel erfolgreicher war, also wahrscheinlich kommerziell der erfolgreichste, weil er auch ja nicht verboten wurde, der konnte ja laufen und veröffentlicht werden in seinen 800 Versionen. Wie hast du den denn gesehen, also empfunden?
Da sind wir auch damals nach Brüssel gefahren zur Premiere, weil wir wussten, der lief da auf einem Festival und das war unser Lieblingsfestival und da war immer die Stimmung auch am besten. Und ja, ich meine, da brauchen wir nicht drüber reden. Das Ding ist eine Unterhaltungsmaschine. Das ist
absolut,
also von vorne bis hinten, den kann ich auch immer wieder mal reinschmeißen und nebenher laufen lassen. Das ist eine schöne, wunderbare Fantasy-Comedy. Der hat allerdings mit Horror nichts zu tun.
Der hat tatsächlich mit Horror wenig zu tun, auch mit der ursprünglichen Geschichte ja, eigentlich richtig. Nicht mehr sehr viel. Aber er hat halt, es ist halt auch ein ganz anderer
Aber er hat Bruce Campbell, ne? Also, ich meine, das reicht. Er hat Bruce Campbell und das reicht.
Nein, der ist tatsächlich auch einfach, der ist halt, wie du sagst, der ist halt super unterhaltsam, der ist auch ja. witzig. Ich muss immer wieder bei dieser Szene, wenn er diesen Klaatu Varaatu, ich sag ja, ihn jetzt gut. nicht, ne, diesen Fluch sich nicht genau erinnern kann, weil er diesem alten Typen nicht zugehört hat, dann aber darüber sauer ist, dass er auf diesen Typen, nur weil er sich nicht mehr dran erinnern kann. Und dieser ganze Kampf der Untotenarmee gegen die Ritter quasi ist großartig. Und auch der ganze Anfang mit der, wo er als Sklave da, nachdem er in die Welt gefallen ist. Und natürlich diese Szene in dieser Grube. Ja, das war schon vielleicht schon das mit Horrorhafteste.
Das Einzige, so ein bisschen, was mit Horror noch zu tun hat.
Einzige Horrorhafte. Sonst war es halt ein Ding, was Bruce Campbell immer wieder durchgezogen hat, war ja dieses Kampf gegen sich selbst.
Richtig. Ne?
Also, ja, was auch so eine logische Konsequenz war, weil er so oft ja in den Filmen irgendwie auf die Fresse gekriegt hat und sich selbst im Weg stand, dass er irgendwann auch gegen sich selber kämpfen musste.
Und das in gleich mehrfacher Form, in der Mühle. In die Szene, die ja in der deutschen Fassung am Anfang gar nicht drin war, die dann später wieder kam. Also, da kommen wir ja wieder zu den Tausenden von Fassungen von dem Film.
Oh ja, da gibt es nicht nur den, ich musste lachen, als ich gesehen habe, es gibt nur einen Director's Cut. Nein, es gibt, glaube ich, wirklich 80 Millionen.
Unglaublich. Also ich habe ja selber vier verschiedene, habe ich im Regal stehen und jetzt kam jetzt so eine Box raus, da waren dann noch ein paar andere mit drin. Ich habe es dann nicht mehr gekauft, weil also so toll ist der Film auch nicht.
Na, aber ich finde allein schon das großartig auch, dass sie noch so Stop-Motion verwendet haben bei dieser Skelettschlacht, bei der Skelettarmee finde ich das immer noch super. Ich bin immer ein totaler Fan davon, wenn diese Skelette ausgegraben, also wenn so ein Skelett ein anderes Skelett ausgräbt, das dem, nachdem es aufgegraben hat, ihr eine Schaufel in die Hand drückt, damit es den nächsten Mal ausgräbt.
Was ich toll finde, ist ja auch, wenn du diese Evil Dead-Serie, diese drei Teile, ich rede jetzt nur von einem Film, wenn du die so anguckst, der, den ich am wenigsten mag, ist wirklich der zweite.
So, weißt du warum? Ja, weil er wirklich ja nur, ne? Weil er ein witziges Remake ist.
Das erste. Es liegt einfach daran, Evil Dead 1 war unglaublich ambitioniert, musste aber, sag ich mal, Corners cutten wegen finanziellen Problemen. Und Evil Dead 3, also Army of Darkness, ist genau dasselbe. Der hat einen riesigen Haufen an Ideen und riesige Sachen, die er machen wollte. Große Schlachten und alles Mögliche. Musste aber auch Corners cutten. Musste also eine billige Version finden, um Rückpro-Aufnahmen zu machen. Hat dann ein ganz eigenes System für entwickelt. Musste die billigste Möglichkeit für irgendwelche Special Effects nehmen, Stop Motion. Was damals ja schon gar nicht mehr üblich war. Und deshalb wirkt dieser Film wieder viel interessanter als der Evil Dead 2, der Geld zur Verfügung hatte und einfach, ja komm, dann machen wir das auch noch. Komm, Geld rein. Ist ja Dino De Laurentiis, ist ja Kohle da. Ne? Und deshalb, der wirkt so perfekt, der wirkt so gelackt. Und Evil Dead, das Original und Army of Darkness, wir wirken nicht gelackt.
Ja, das stimmt natürlich. Ja, wahrscheinlich ist es so. Also ich frage mich nur, damals wirklich, eigentlich war der zweite Teil wirklich, es ist ja keine Fortsetzung, es ist eigentlich ein Remake, aber man verkauft es immer als zweiter Teil.
Ja gut, Remake ist ja nur die ersten 10 Minuten und dann ist ja Ash, ist ja nun mal erstmal ein Dämon. Also, ne?
Ja gut, aber es ist, ne, man hat es nicht wirklich weiter so erzählt. Heutzutage, sage ich dir, heutzutage im Internet, da hätte die Fanbase, die Leute, die hätten uns hier, das war Weiland seit The Crow und The Crow 2.
Ich sag nur,
das ist der größte Skandal.
Star Wars.
Ja. Ey, weißt du, was ich gerade sehe? In Army of Darkness spielt Patricia Tallman Lyta aus Babylon 5 eine Hexe. Das wusste ich gar nicht.
Hui, ich habe den lange nicht mehr gesehen. So.
Sie spielt tatsächlich, ihre Rolle lautet besessene Hexe.
Also ja gut, ich meine, da wir wissen, wie viel Make-up dann da drauf ist, da hätten wir die Pat wahrscheinlich gar nicht erkannt. Also.
Richtig. Bei dem Director's Cut gibt es ja diese legendäre Szene mit dem Zaubertrank, dass Ash zu lange schläft. Genau. Ne? Und dann in der Zukunft aufwacht, wo dann halt London in Schutt und Asche liegt und zerstört ist, so mit dem umgeknickten hier Tower und so und Bridge und alles. Und dann siehst du, dann hat er diese hier Planet der Affen-mäßige Szene irgendwie mit: Ich habe zu lange geschlafen, nein! Mit so diesem Bart und dem Eis.
Das war übrigens die erste Szene, die wir gesehen haben. Ne? Wir haben den so im Kino gesehen.
Das glaube ich. Das glaube ich. Ich habe auch mal gelesen, dass das die, also es ist zwar das alternative Ende, aber dass das eigentlich das ursprüngliche Ende war, aber im, dass das Publikum fand das irgendwie zu hart. Und dann hat man ja dieses,
Action-Ende.
Ash-Mart, komm in S-Mart. Genau. Ende gemacht mit der Hexe. Das wird sie wahrscheinlich gewesen sein. Die Hexe, die den Angriff auf am Ende, pass mal auf, das wird sie gewesen
sein. Also ich muss jetzt echt nochmal nachgucken. Ich muss dann heute Abend tatsächlich mal durchspulen.
Die wirst du nicht erkennen, nee, wahrscheinlich.
Gehe ich auch mal von aus.
Aber ich war eben nur so, sie ist ja auch als Stuntfrau tätig und das passt zu der Szene, dass
die muss ja ganz schön rumhüpfen.
Genau. Also. Ja, die springt ja dann quasi so auf ihn zu und er mit dem Magic Stick.
Sie wird ja dann auch nochmal zurückgerissen nach dem Boom. Nach dem Boomstick.
Genau. Ja, mit dem Boomstick, genau, ja, das wird sie gewesen sein. Wie fandst du denn My Name is Bruce
von 2000? Ich meine, als alter Bruce Campbell-Fan, und ich meine, ich bin ja nun wirklich dann ein alter Bruce Campbell-Fan von den ersten Tagen an, das war natürlich eine Liebeserklärung an den lieben guten Bruce.
Absolut.
Und den fanden aber nicht viele Leute gut.
Ja, ich weiß. Ich habe das auch so empfunden, dass den nicht viele gut fanden. Er ist ja auch von ihm, also er hat ja Regie auch bei dem Film geführt und so. Der war damals auch ein bisschen blöd zu kriegen. Ich glaube, das war der letzte Film oder einer meiner letzten Filme, den ich aus einer Videothek ausgeliehen habe. My Name is Bruce. Um den zu kriegen. Und ich glaube, das war wirklich entweder der letzte oder der vorletzte Film, 2007 noch, wo ich noch meine Movie Vision, Videothekenkarte gezückt habe, um diesen Film auszuleihen. Hab den dann mit Kumpels immer mal wieder also geguckt. Wir haben ihn gleich gemocht. Wir haben diesen Style sehr gefeiert und so. Und es tut ihm halt gut, dass er so günstig auch produziert ist. Aber er lebt halt von den Gags, weißt du, bei diesen japanischen Geister in dieser Hütte. Das kannst du ja nicht ernst nehmen.
Vor allen Dingen musst Story du wirklich halt, ne? die Bruce Campbell-Mythologie kennen, um den Film lieben zu können.
Er spielt sich ja selbst. Ne? Da fängt es schon an und diese ganze Sache, dass dieser Hardcore-Fan, was es mit Sicherheit auch gibt, ihn da entführt, weil dieser Hardcore-Fan aus Versehen ein Geist, also genau das, was Ash in Der Teufel passiert, ihm passiert. Und dann, was macht man natürlich, wenn man so ein Problem hat? Man holt sich den Schauspieler, der in einem Film, der so ähnlich war, die Hauptrolle gespielt hat, entführt den und bittet ihn, einem im Kampf gegen den Dämonen zu helfen. Allein diese Story ist schon
vollkommen
großartig.
Logisch.
Ja, und ich finde es aber auch ich fand es immer witzig, wie er sich selbst auch so ein bisschen verarscht hat. Das kann halt Bruce Campbell so gut. Seine ganzen hier, dass er wirklich in diesem Wohnwagen wohnt halt, ne? Und dass er dann sagt, hier die Drehbücher für meine nächste Film, hey, Cave Alien 3 und Cave Alien 4 und so der Zettel, los, ab ins bepisste Bulgarien.
Was für Filme halt, hat er auch zu der Zeit gedreht? Das waren diese Cave Alien Filme, aber absolut.
Ja, und Man with a Screaming Brain, mit Screaming Brain und geil ist auch einer meiner Lieblingsfilme, Running Time, Time is Running Up.
Das ist großartig, oder?
Ey. Ja, da hat er, ich glaube, der hat einfach 24 geguckt und gesagt, das ist eine geile Idee, das mache ich
24.
auch. Ach, war das vor 24? Okay. Er hat 24 diesen Film geguckt und
richtig,
gesagt, danach,
ne? Also,
jetzt schaffe ich mich.
Wir dürfen nicht vergessen, alles, was aus der Campbell-Raimi-Ecke kommt, das ist alles Vorreiter. Die sind ihrer Zeit immer so 10, 20 Jahre voraus.
Ja, super. Ja, ich fand einfach vieles hier, Ted Raimi hat wie in allen Filmen irgendwie mitgespielt, der Bruder von Sam. Ich fand den ganzen Humor mit dem Song, mit dem Typen, der immer diesen Song singt über diesen Dämon witzig. Auch, dass die Population, die Einwohnerzahl immer händisch reduziert wurde in diesem Dorf. Also der Film ist einfach witzig und irgendwie, ja, der hat einfach schon was. Das ist allerdings tatsächlich wirklich irgendwie so ein big-budgeter Fanfilm, also dafür halt, ne, eher als der ist halt nicht ernst zu nehmen halt, so ist, aber das macht ihm, und ich fand auch Bruce Campbells Sachen so mit, wo er da bei dieser Frau, dieser Frau sagt, hier übrigens, dass du mich in diese ganze Situation gebracht hast, ne, das ist echt scheiße von dir gewesen und auch seine Rede vor den Dorfbewohnern,
herrlich,
wo er sagt, das Verbrechen, meine Entführung ist nicht nur ein Verbrechen an der Kunst, was an sich schon unverzeihlich ist, sondern auch an mir, und wo er dann darüber redet, als er mit den Dorfbewohnern diesen Dämon jagen geht, wo er das noch überhaupt nicht ernst nimmt. Leute, denkt immer daran, wenn ihr verletzt seid, muss jedes Krankenhaus euch behandeln. Mhm. Und wenn dann dieser Dämon auftaucht und er wegrennt und die Leute hinter ihm mit wegrennen und er anfängt, hinter sich zu schießen. Einfach nur, und dabei die Leute trifft. Das ist, ja, ach, herrlich. Nein, das ist wirklich toll. Ja, und dann kam natürlich die Ash vs. Evil Dead Fernsehserie, die ja von 2015 bis 2018 auf Amazon lief, 3 Staffeln von Stars produziert, 30 Folgen und das alte Team, die alte Band kam zusammen, ja. Ne? Sam Raimi, Rob Tappert produziert, Bruce Campbell hat die Haupt, hat wieder seine Paraderolle
gespielt. Lucy Lawless.
Lucy Lawless hat mitgespielt, stimmt. Und das ist eigentlich eine Verbeugung und absolute
Liebeserklärung.
Ja, Liebeserklärung an die alten Filme und auch eine würdige Fortsetzung derselben, finde ich.
Und vom Splattergehalt her auch wieder
Wahnsinn, oder? Wahnsinn.
Also das, sag ich mal, 20 Jahre zurück, die hättest du niemals, niemals im Fernsehen bringen können und auch niemals auf Video veröffentlichen können.
Ich hätte gern so eine Zeitreise, um dem Dia von 1981 hier eine Folge von Ash vs. Evil Dead zu zeigen und sagen, hey, das können wir ohne Probleme bei uns dann im Fernsehen gucken.
In dem
Was hättest du? Ja, oder wo in der Irrenanstalt, wo er sich quasi selber von diesem Körper aufgezogen wird. Nein, wenn ich dir das gezeigt hätte, dem 1981er Dia, ja. Was hättest du zu mir gesagt?
Ich hätte gesagt, es lohnt sich dann doch noch ein paar Jahre auf der Welt zu bleiben.
Ja, aber ich muss sagen, ich finde die Serie
natürlich,
großartig.
Natürlich.
Das ist echt, also man merkt, dass die alle, dass die das wirklich machen konnten, auf was sie Bock hatten. Die ist hart und die ist brutal.
Ja, die ist so, ne, witzig.
Und total obskur.
Die ist so
und
witzig.
So witzig. Ich meine, und ich habe so viel gelacht, alleine wenn er dann am Ende der ersten Staffel, wenn er dann wegfährt und so und man überall hört, dass dieser Weltuntergang losgegangen ist halt, ne? Und er dafür, er im Prinzip verantwortlich ist und einfach nur so die Musik, den Radiosender wechselt. Überall auf der Welt brechen riesige Dämonen aus dem Boden und er dann so, Bad to the Bone oder so, einfach so den Radiosender wechselt. Alles gut, Leute, macht euch keine Sorgen. Und dann so anfängt dieses irre Bruce Campbell-Lachen halt, ne? Mit so die Kamera fährt auf sein Gesicht, diese Großaufnahmen, das hat total diesen Style halt, dieser Film.
Ja, vor allen Dingen ist das ist auch so extremer Splatter-Humor, den wir eigentlich sonst wirklich nur im Braindead haben, in der Form.
Ja, ey, und ganz ehrlich, aber auch mit, man muss aber auch sagen, die Besetzung
natürlich. Ist
Gold. Also seine Buddies, die sind total großartig. Lucy Lawless ja als Ruby heißt sie, glaube ich, ne? Und das ist tatsächlich... Also ich muss sagen, und natürlich für mich die größte Besetzung ist Lee Majors als sein Vater.
Was besser ist,
oder?
Hasselhoff wäre noch besser gewesen, aber...
Ja, ich glaube, der war aber zu nah am Alter wahrscheinlich, obwohl Lee Majors ist auch nicht, oder?
Das ist wie alt ist denn
Lee Majors?
Ja,
gut, okay, also Lee Majors war noch realistischer als sein Vater, als es David Hasselhoff gewesen wäre.
Ja, gut, mit The Hoff hättest du die Serie sowas von aufgewertet.
Ja, ist auch interessant, dass man in solchen Serien auf einmal wieder auf Schauspieler stößt, die man aus aktuellen Sachen auch kennt. Ich lese gerade hier Michelle Hurt. Hurt hat da Linda Bates Ermini in der zweiten Staffel eine Hauptrolle gespielt. Das ist Raffi aus Picard.
Stimmt. Ja? Jetzt, wenn ich mich so zurückerinnere, ja logisch, daher kenne ich die.
Stimmt, das ist, sie hat in der zweiten Staffel eine Hauptrolle gespielt. Die kam mir gleich so bekannt.
Komisch, vor, ne? Ja. Man hat bei Picard da gesessen und gesagt, die habe ich schon mal gesehen.
Ja, aber ich konnte sie auch wirklich nicht zuordnen.
Die wird ja auch in der zweiten Staffel umgebracht. Also sie ist ja auch weg dann irgendwann. Mhm.
Ja, aber immerhin hatte sie die Hauptrolle in der zweiten. Ich kann mich da nur an bei der Serie erinnern, dass ich die erste Staffel großartig fand. Und sie auch Gott sei Dank nicht einfach nur so eine Remake gemacht haben, weißt du, wie hier damals die From Dusk Till Dawn Serie, die ganze erste Staffel einfach den Kinofilm
erzählt hat.
Und so, sondern dass sie einfach so ein bisschen, er macht halt wieder denselben Mist, weil er betrunken und gekifft war. Weil er Ash ist, hat er die Mädel halt und mit dem Mädel zusammen in seinem Wohnmobil, in dem er immer noch lebt, seit My Name is Bruce, aus dem Necronomicon halt vorgelesen halt. Und das ist, und den Fluch halt wieder quasi erweckt. Und ach, das ist alles, das ist wirklich, wirklich großartig, wie er sich dann selbst quasi wieder so ein bisschen in Form bringt. Aber es auch immer wieder diese Anspielung gibt, dass er einerseits älter und aber auch ein bisschen dicker geworden ist
im Laufe der Zeit. Ne?
Ja. Ja, und die Kettensäge
wird schwerer. Und ich fand das damals so lustig und heute bin ich in der Situation, dass mir keine Jeans mehr passt.
Aber es ist ein bisschen, also ich weiß noch, dass ich die zweite Staffel ein bisschen schwächer fand. Ne? Also die zweite fand ich
die
ein bisschen...
Die war auch von der Gewalt her zurückhaltender, bis auf die Szene im Irrenhaus, die du eben schon erwähnt hast.
Genau.
Also
die Irrenhaus-Szene, genau, die war auch total cringe irgendwie. Also die war sehr out of the Box.
Die, wo der Penis immer in den Mund gefallen ist, ne?
Ja, das war so unfassbar. Die hat auch diese Folge hat total rausgestochen aus der Staffel. Sonst fand ich die Staffel, die zweite, ein bisschen mauiger. Aber dann hat die dritte dafür halt wieder total angezogen, was dann halt endete in dem, dass er am Ende tatsächlich wieder da war, wo er eigentlich auch am Ende von Evil Dead, von Army of Darkness war halt, ne? Und wir keine vierte kriegen und nun zum zweiten Mal quasi in einer, ey, ganz ehrlich, dieser Epilog der Serie, wir spoilern da einfach, ist ja, dass er in der Zukunft dann ist und mit so Mad Max mäßig, mit dem Auto, mit dem getunten, Mustang,
der Klassiker. Irgendwie
so ein, genau, so mit dem Ding quasi auf Dämonenjagd in der Zukunft geht, mit so auch so geil graumelierten Schläfen und so. Ne? Und man, wenn man das gesehen hat, dachte man sich, Alter, ich hab da so Bock drauf. Und das war leider das Ende.
Wobei, wie gesagt, es war ja schon mehrfach das Ende von Evil Dead. Also ich traue denen sogar glatt zu, dass die in 10 Jahren sagen, okay, komm, jetzt lass uns die Fortsetzung drehen.
Also wie bei Picard, weißt du, so mit 79, mit 79.
Vielleicht kann, kann Campbell dann auch nicht mehr richtig spielen und
Meinst du, wir wollen ja jetzt nicht...
Wir reden nicht über Picard.
Nein.
Wir lassen Picard mal außen
vor. Aber ich muss tatsächlich sagen, ich finde das Ash vs. Evil Dead tatsächlich echt ein Geschenk an diese Fans.
Ja.
Weil ich kann mir, meinst du, dass es Leute gibt, die Serie gesehen haben und die alten Sachen nicht kannten und das trotzdem geil finden?
Kann ich mir nicht vorstellen. Weil ich kenne definitiv niemanden, der Evil Dead nicht kennt. Also ich glaube selbst, ich sag mal so in meiner Verwandtschaft, so ältere Leute, selbst die kennen Evil Dead, weil das war groß. Ne? Ja. Irgendwo war es groß. Als Tanz der Teufel war das groß. Und sei es nur daher, weil er verboten war. Also das war der Push, den der hier in Deutschland gekriegt hat. Dadurch, dass der Film verboten war, ist der hier in Deutschland überhaupt bekannt geworden.
Ja, das ist auch so. Das glaube ich ungesehen, dass das so war.
Weil also einige Filme haben den Tritt gekriegt.
Nichts ist dann verlockender als sowas. Ne?
Also im Endeffekt muss man der PBS damals dankbar sein.
Gut, aber da musst du halt irgendwann das Ding auch wieder irgendwie trotzdem verwerten können.
Das ist das andere Problem. Ne? Da haben sich die Österreicher gefreut und die Holländer und die haben richtig Kohle gemacht damals auf VHS.
Ja, trotzdem sind ja da auch mit Sicherheit, da sind trotzdem, also die werden schon ihr Geld gemacht haben damit halt in irgendeiner Form. Ne? Dass das Vertriebsdeal jetzt mit dem Ausland.
Wir haben ja damals bei Evil Ed, und da kommen wir jetzt mal kurz zu Evil Ed, weil Evil Ed ist namentlich doch schon sehr nah an Evil Dead, was ja auch nicht ein Zufall ist.
Erzähl.
Weil wir haben uns ja dann gedacht, wir sind ja die bösen Herausgeber von dem bösen Magazin, was sich vorwiegend mit verbotenen und schlimmen Filmen beschäftigt. Ne? Deshalb waren wir die bösen Herausgeber, also die Evil Eds, die Editors.
Ach, daher
ist der Name. So. Und dann war natürlich Evil Dead für uns sozusagen der heilige Gral. Der auch dazu geführt hat, weil der eben durch dieses Verbot, das hat dazu geführt, dass wir gesagt haben, da müssen wir doch was gegen machen. Wir können uns doch jetzt nicht Filme verbieten lassen. Wir können doch...
Wo kommen wir da hin?
Ja, weil ich meine, ich möchte gerne meinen Texas Chainsaw Massacre gucken können. Ich habe den ja damals im Kino gesehen, in der komischen, gekürzten Fassung. Ich habe ihn auf VHS gesehen, in der gekürzten Fassung. Und plötzlich konnte ich den auf VHS nicht mehr sehen. Ne, da war er plötzlich nicht mehr da. Und mit dem Evil Dead ging das ja genauso. Der war 3 Monate auf dem Markt, dann war er verschwunden. Ne, Maniac war plötzlich verschwunden. Maniac. Ja, all meine Lieblingsfilme sind alle weg. Maniac ist übrigens immer noch
war verboten. Maniac? Ah, okay,
ja, gut, also, reden wir nicht dürfen wir ja nicht erwähnen. Ne? Also,
wollen wir nicht.
Ja, wir reden vom Remake. Ach nee, das ist ja auch verboten.
Mein Gott.
Also,
es gab mal das Maniac Forum, da war ich schon aktiv. War eine schöne Zeit.
Und dann haben wir ja die Gründungsveranstaltung vom Evil Ed Fanclub damals, war ja ein Gespräch mit einem von der FSK und mit jemand von der BPS. So, und der von der BPS ist gar nicht erst gekommen. der hat sich da nicht getraut in dieses offene Forum. Und da haben wir dann gesagt, okay, dann machen wir ein Magazin. Da müssen wir das den Leuten einfach reindrücken. Und das haben wir ja dann auch jahrelang gemacht. Und mit Erfolg, würde ich mal sagen. Weil wir sind ja auch an viele Stars rangekommen dann, die wir dann interviewt haben und haben Briefkontakt gehabt mit Tappert unter anderem, ne?
Okay.
Der uns dann also auch über die Dreharbeiten zu Evil Dead 2 informiert hat und Exklusivfotos geschickt hat und solche Sachen. Und die damals auch sehr schockiert, dass der Film hier in Deutschland verboten war, weil die wussten das nicht. Die kriegen das ja auch nicht mit. Ah. Die haben ihre Rechte verkauft und das ist das ja erledigt. Ne, die haben ja Rechte zum Festpreis verkaufen, nicht zu irgendwelchen Gewinnbeteiligungen. Und den.
Also es war einfach im Prinzip so ein bisschen für die weg, ne? Also die wussten halt nicht, wie erfolgreich das irgendwo läuft.
Das ist ja mit den meisten Videoreleases so. Ne, ich meine, da wird das Recht, die Rechte werden irgendwo an die Länder verkauft und dann ist das ja auch scheißegal, da sind die Rechte verkauft, dann sollen die da machen, was sie wollen.
Also das ist eine gute, da habe ich noch nie drüber nachgedacht, ich dachte immer, dass man das dann weiß. Nein. Irgendwie.
Also ich habe viele Regisseure und Filmschaffende kennengelernt im Laufe meiner Karriere, die immer sehr überrascht darüber waren, dass die Filme auch geschnitten wurden hier in Deutschland. Ne, das war denen überhaupt nicht bewusst. Woher auch?
Das ist nicht so in den USA. Und,
ne? Da wird was soll da zensiert werden? Also sind da keine Titten drin, was sollst du da zensieren?
Ja, so wieder
Und das war eben der Grund, warum wir das Magazin damals gemacht haben. Und dann natürlich auch, weil wir sowieso Spaß am Horrorfilm hatten. Und lief eigentlich erfolgreich, ne? Also über 6 Jahre haben wir durchgehalten damals.
Das ist lange, das ist echt eine lange Zeit.
Dafür, dass wir alles in Heimarbeit machen mussten und dann 1000 Heftchen verschicken mussten teilweise.
was für eine Arbeit, echt. Krasse Arbeit. Ne? Aber ein bisschen was kommt ja jetzt wieder. Ja, ne? Wir haben schon dieses Thema Podcast.
2015 habe ich ja dann digital gestartet mit dem der Webseite www.evil-ed.de. Bitte direkt markieren. So.
Ja, selbstverständlich. Wird auch in die Shownotes kommen.
Dann haben wir ja angefangen, erstmal Artikel zu veröffentlichen, ganz harmlos, so ganz normale Reviews und Artikel über Horrorfilme. Und dann haben wir einen Podcast gestartet. Das war damals etwas ganz Neues, so Podcast. Das ist so eine Art Radioformat, was man immer hören kann. Hast du bestimmt schon mal von gehört?
Ich kenne immer nur, ist der Moderator noch so fleißig, der Beitrag geht.
Genau. Und wir waren dann eben nicht 1,30, sondern dann eben so 3 Stunden, 4 Stunden, jede 2 Wochen, haben wir 40 Episoden durchgehalten. Und dann sind wir mal wieder verschwunden, dann habe ich andere Projekte gemacht. Ja, und jetzt habe ich mir gedacht, so in der Corona-Zeit wird es Zeit, dass Evil Ed mal wieder kommt. Dass mal wieder was Vernünftiges auf den Markt kommt.
Das heißt, der Podcast wird jetzt demnächst wieder starten.
Der startet demnächst tatsächlich wieder und zwar schon am 3. Mai kommt die erste Episode raus, die erste neue.
Oh, schön.
Die Episode 40, dann endgültig. Und
ist denn, das heißt, die alten, ich kann den noch finden, ne? Also ich kann
alle den alten,
abonnieren jetzt
alle
die alten
Folgen. Alle alten
Folgen,
ne? Sind noch auf der Webseite verfügbar, sind noch bei iTunes verfügbar. Sind noch nicht bei Spotify verfügbar, weil ich da noch einen anderen Server für aufbauen muss. Aber die kommen dann auch bei Spotify als einen Rutsch, so, dann kannst du mal eben 40 Episoden nachhören. Ja, und dann legen wir jetzt wieder neu los mit einem neuen Team und mit den alten Unverschämtheiten, die wir uns schon früher geleistet haben.
Ich bin sehr gespannt drauf. Planst du das auch regelmäßig?
Wir machen erstmal einmal monatlich. Weil es eben, wir sind eben so dann immer 3 Stunden lang und wir haben ja diesen Magazincharakter, dass wir also verschiedene Rubriken haben und dementsprechend ist es auch ein bisschen aufwendiger. Also wir müssen nicht einen Film gucken oder 2 Filme vorher, wir müssen dann eben so 10, 12 Filme vorher gucken, dann vielleicht noch ein Buch lesen oder ein Comic oder dies oder jenes, was gerade besprochen wird und was zum Thema passt. Also da ist der Aufwand ein bisschen größer, weil wir immer ein Hauptthema haben. Jetzt in der ersten Episode sind es Anthologiefilme. Und da kannst du sowieso nicht alles abhandeln, ganz klar. Da haben wir uns dann so ein paar Rosinen rausgepickt und nennen das Ding dann Anthologiefilme 1, weil da kommen dann garantiert noch Episoden mit Anthologiefilmen später.
Ne? Klar, ja natürlich. Also wenn ihr schon 1 macht, das kann ja nicht sein wie Loaded Weapon 1.
Nee, genau.
Wo es nie eine Fortsetzung
oder Naked Gun, ne?
Ja, es ist immer mutig, das mit einer Zahl zu machen, gerade beim ersten.
Ja, aber wir können uns das leisten.
Finde ich toll. Definitiv, ja, das finde ich toll, weißt du, also auch allein mit dem Background, den ihr da habt und auch dieser langen Erfahrung halt auch, ne, und das sind, glaube ich, auch, ganz ehrlich, ich glaube, es wirklich so Geschichten auch wie aus einer anderen Zeit zum Teil auch, ja, ne, so, auch was du hier so erzählt hast über diese Reisen hier nach Holland und so, andere fahren dahin wegen anderen Sachen, du fährst.
Naja, gut, die anderen Sachen haben wir auch mitgebracht, natürlich, wenn man schon mal da war, ne.
Ja, natürlich.
Kaffee gekauft.
Natürlich. Und so, ne? Das ist einfach ein Stück Stoff mit.
Ja, ein Stück Stoff und Kaffee.
Was Schönes. Damit man ein bisschen was weben
und
konnte.
Und Tulpen haben wir gekauft, ganz viele immer mehr. Ja, also, nein. Das ist eben diese Erfahrung. Ne? Ich meine auch, wie das früher auf Conventions war. Ne? Ihr geht heute auf Conventions und stellt euch da an so Tische an, um 20 Euro zu bezahlen, um ein Autogramm zu kriegen. Wir sind früher auf Conventions gegangen, sind während zwischen den Filmen sind wir runtergegangen an die Bar, haben uns mit den Stars dahingesetzt, einen getrunken, uns nett unterhalten und haben vielleicht noch ein Autogramm mitgenommen. Ne? Also das war früher schon schöner.
Ja, du hast auch so Selfies mit so einer Sofortbildkamera
gemacht. Da gab's auch gar
kein, Moment, halt mal. Lächel mal, warte mal, wir zählen mal von 10 rückwärts.
Das war auch definitiv zu teuer. Also Selfies mit der Sofortbildkamera wären teuer gekommen, glaube ich.
Also. Ja, aber das glaube ich, dass das auch einfach, weißt du, diese Zeit, das hört sich auch für mich immer so an mit, es hat total was, weil es einfach auch schwieriger war, an die Sachen ranzukommen. Viel, viel schwieriger. Und da hat man wahrscheinlich alles, was man bekommen hat, auch einfach gefeiert.
Du musstest ja auch, ne, jagen.
Und war froh darüber und dankbar. Genau, und genau das ist es. Und heutzutage, da habe ich mich mit dem guten Micha, dem Nerdpack, mal kürzlich drüber unterhalten. Grüße auch da gehen raus.
Micha!
Weil wir heute alles so gefühlt alles zur Verfügung haben.
Ja, richtig.
Weißt du?
Auf Klick.
Sind wir vielleicht sind wir auch ein bisschen mehr am Meckern heutzutage, weißt du, weil wir es alles nicht mehr zu schätzen wissen, weißt du, du hast einen totalen Überfluss und sagt trotzdem, und das gefällt mir nicht, das ist jetzt nicht brillant, das ist nicht brillant, scheiße, finde ich kacke.
Also unter einem Avengers Endgame machen wir es gar nicht mehr, ne?
Genau, was? Wie? Ich soll ja einen Film gucken, der weniger als 400 Millionen gekostet hat?
Also, das ist natürlich sehr lächerlich geworden, also das ist schon wirklich traurig.
Ja.
Andererseits gibt es immer noch Filme, nach denen man jagen muss. Ne? Also ich habe also immer noch so, sag ich mal, so 20, 30 Filme auf der Wunschliste, die ich also noch nie zu Gesicht gekriegt habe.
Okay.
Wo ich immer sage, ja, wenn da mal irgendein Release kommt, aber wer soll einen Film releasen aus den 50er Jahren, den keiner kennt?
Ja, es ist wahrscheinlich schwierig. Gerade bei uns hier so Rechte und so, da fängt schon an.
Ne?
Also da fängt schon an. Bei uns ist ja sogar, es gibt ja, ist immer total lächerlich, wenn so Serien rauskommen, plötzlich ist dann die mit dem bist du aufgewachsen und dann kriegen die ein neues Intro, einen neuen Intro-Song, weil der Verleih nicht die Rechte hat. Guckt ja hier El Bundy hier, eine schrecklich nette Familie.
Ja.
Da ist ja nur so ein furchtbares 0815 Musikstück statt
Love is Marriage Sinatra Song drauf.
Das genau, ist ja weil sie die Rechte in Deutschland nicht haben. Da machen sie hier wirklich so einfach nur eine Melodie, die beim Intro abspielt.
Ja, ja, ja.
Oder Roseanne, die jahrzehntelang nicht veröffentlicht werden konnte oder jahrelang zumindest nicht, weil die Rechte mit den Musikstücken irgendwie zu kompliziert gewesen sind. Und da bin ich immer fassungslos. Ich glaube, das ist als Deutschland vielleicht auch manchmal nicht der einfachste Markt. Ne?
Nein, weil wir leben nun mal hier in diesem Bürokratiestaat und das macht sich da schon wieder bemerkbar. Ne? Also da haben wir dann die GEMA, die dann dazwischen hängt. Deshalb dürfen wir ja auch keine Musik spielen in Podcasts.
Ja,
was ja auch total für den Arsch ist. Guck dir Ami-Podcasts an. Die spielen teilweise 3-Minuten-Stücke zwischendurch.
Ja, was mir bei Ami-Podcasts in letzter Zeit, ich habe ein paar so gehört, ein bisschen auffällt, ist zu einem so Qualität, so Audioqualität ist bei denen auch eher so zweitrangig, bei vielen. Ne?
Oh nee, das würde ich nicht sagen. Also ja, nicht bei denen, die ich höre.
Ja gut, aber es gibt auch, also wo ich sage, ja gut, da haben sich halt, die haben halt ihre Mikrofone von ihren Laptops, die sie nehmen und gut ist. Aber was mir auffällt, ist, ich habe das Gefühl, die haben natürlich auch einen viel größeren Zugriff auf Stars, aber dass da auch größere Namen einfach auch mal relativ easy mal bei so einem kleinen Podcast einfach mal so für ein Interview bereitstehen.
Ja, weißt du, woran das liegt? Dass das hier in Deutschland
keine Sprachbarriere.
Ist. Die Sprachbarriere.
Die Sprachbarriere, ja.
Weil,
das wird es so sein.
Ich habe auch hier für den Evil Ed Podcast, habe ich ja auch damals schon Mick Garris im Interview gehabt. Das war ja überhaupt kein Problem. Da habe ich den Mick angesprochen, habe gesagt, hast du Zeit für ein Interview? Dann hat er gesagt, klar, Viertelstunde mache ich mir mal eben frei. Und der kommt demnächst übrigens auch für eine Special Mick Garris-Episode. Kommt Mick Garris dann auch nochmal zu uns. Oder hier der Nick Jongerius und einige andere Leute habe ich auch direkt gekriegt. Nur, klar, ich muss mit denen in Englisch reden. Und ich muss das hier in Deutschland vermarkten. Und du siehst an den Abrufzahlen.
Das wollte ich sagen.
Das lädt sich keiner runter.
Da habe ich mich letztens auch mit einem unterhalten, die auch hier einen ganzen, also einen Podcast in Deutschland machen, und die haben immer mal wieder auch einen Gast aus Amerika da, der auch jetzt ein bisschen bekannt zumindest ist, und das sind die tatsächlich schlecht geklicktesten Folgen, die haben. Ne, also er sagte, Englisch überfordert schon tatsächlich dann doch den einen oder anderen so ein bisschen, obwohl du jemanden dabei hast, der interessant ist und den man kennen sollte halt. Ne?
Klar, ich meine, ich kann jetzt auch so, sag ich mal, einen Olli Kalkofe anfragen.
Ja.
Ich würde den wahrscheinlich auch bekommen, weil ich bin ja nun auch schon einige Jahre da in dem Business drin. Aber jetzt sag ich dir mal ganz ehrlich, über was soll ich denn mit Olli reden, was die Leute von Olli noch nicht wissen?
Ja, wahrscheinlich ist das schwer, ja.
Ne, weil
ja, du könntest mal. Ich fände es gut, wenn du so mit so Veteranen von so, weiß ich nicht, wenn du mit Lance Hendricks mal reden würdest. Aber es wäre cool, wenn er dafür Deutsch lernen könnte.
Ne, das ist das Problem. Das ist das Problem. Weil mit Lance kannst du garantiert, da kannst du dich irgendwo in der Ecke setzen, kannst du auch 2 Stunden reden.
Ja, ne? Das wäre total super, wenn er dafür, ich habe extra Deutsch gelernt.
Wir haben hier auf irgendeiner dieser Conventions hier so 2010, 2011 rum, war Fred Williamson hier in Bottrop.
Ah, okay.
Und der hatte dann so seine Panels da und dann hatte seine Autogramme gegeben. Und dann saß der irgendwann in der Cafeteria, hat dann gemütlichen Kaffee getrunken, saß da ziemlich alleine. Dann habe ich einfach gefragt, ob ich mich dazusetzen kann. Dann habe ich mich mit Fred Williamson mal so eine Stunde unterhalten.
Mhm.
Einfach so von Fan zu Star, der aber auch nicht Star war, sondern auch Fan war von Blaxploitation-Filmen und so.
Ja.
Haben wir über das Thema geredet. Ich hatte jetzt kein Mikro dabei, aber selbst wenn ich eins dabei gehabt hätte, wer hätte sich das denn angehört?
Ja, wahrscheinlich.
Wenn sich da zwei Leute einfach nur nett unterhalten. Ne, das Interesse ist hier in Deutschland gar nicht so groß daran, Englisch zu lernen, um sowas zu hören.
Bei Podcasts glaube ich das allerdings auch. Ja. Bei Serien ändert sich das so ein bisschen. Ne? Also da habe ich, auch aus der Not, aus mangelnder Synchronisation, habe ich mir dann auch Sachen im Englischen angesehen, aber ich neige auch, dass ich sie mir lieber auf Deutsch ansehe halt. Ne? Das ist einfach so. Aber dafür, ich habe festgestellt, wenn ich etwas auf Englisch zum ersten Mal gesehen habe, so, da weiß ich nicht, die ersten Staffeln, also Peter Capaldis ersten Doctor Who Staffeln, kann ich es mir danach nicht mehr auf Deutsch ansehen.
Nee,
also sobald ich es anders kennengelernt habe, ist es vorbei.
Das ist
klar. Danach denke ich, oh, Dr. Cox,
ne,
der ihn spricht. Jetzt sehe ich Perry Cox.
Das ist vollkommen klar. Das ist vollkommen klar. Ich meine, ich stamme ja aus einer Zeit, wo, sag ich mal, Originalfassungen im Kino überhaupt nicht drin waren. Ne?
Ja.
So.
Ja.
Ich habe aber auch die Zeit erlebt, wo es plötzlich üblich war, Synchros hier im Rainer-Brandt-Stil zu machen.
Mhm.
Ne, also ich war früher im Kino ganz, als Kind waren Synchronisationen halt dem Film entsprechend. Dann kam diese Rainer-Brandt-Zeit und ich habe die damals schon gehasst als Jugendlicher.
Mhm.
Weil ich gemerkt habe, das sagen die nicht und die haben geredet, wenn die mit dem Rücken zur Kamera standen und solche Sachen.
Ja, ja. Oder was gequatscht wurde, war außerhalb des Bildes
halt. Richtig.
Ne?
Und als dann so Anfang der 80er, als das Videozeitalter halt anfing und meine Filme alle verboten waren und ich mir die im Ausland besorgen musste, musste ich wohl oder übel die Filme in Englisch gucken.
Ja.
So. Dann hast du angefangen, englische Filme zu gucken, die Hälfte verstanden. Schlimm war es dann besonders, wenn es sich dann wirklich um britische Filme gehandelt hat. Wenn die dann anfangen, mit irgendeinem Akzent zu sprechen, den du noch nie in deinem Leben gehört hast, dann, ich habe nichts verstanden. Aber gut,
ja,
du guckst dir den Film an und dann guckst du dir den nochmal an und irgendwann kriegst du ein paar Brocken mehr und Schulenglisch kannst du ja eh vergessen. Du musst ja dieses Konversationsenglisch irgendwann lernen. Und dann haben wir hier in Düsseldorf ein Kino dazu bekommen, Filme im Original zu zeigen.
Mhm.
Der hat dann also einen kleinen Saal freigeräumt und hat gesagt, ja, pass auf, ich guck mal, dass ich eine Originalfassung kriege. Und dann sind wir in jede Originalfassung da reingegangen, damit da zumindest immer 10 Leute drin saßen.
Mhm.
So. Und das hat sich relativ gut durchgesetzt nachher. Und jetzt mittlerweile ist es ja wirklich so, dass du mittlerweile selbst in den großen Kinocenters, selbst in den Ufa-Centern, hast du ja dann immer ein Kino, wo der Film im Original läuft.
Es ist auch, es gibt ja auch eine Nachfrage danach, auf jeden Fall gibt es das.
Also die Generationen, die jetzt ranwachsen, die wachsen schon mehr oder weniger zweisprachig auf, dann geht es.
Das ist auch, das wäre für mich auch, ich breche mir auch bei Englisch immer noch einen ab, also ich kann es verstehen, ich kann mich auch in Englisch ausdrücken, aber ich wünschte auch, ich könnte es besser und da kommt man vielleicht irgendwann, dass man sagt, hey, vielleicht braucht man dann gar keine Synchronisation mehr.
Richtig. Weißt du, wir haben, im Original, wir haben ja, ne, hier den großen Vorteil jetzt, also seit dem digitalen Zeitalter, seit wir DVDs haben, haben wir ja auch dann Englisch mit englischen, ja, Untertiteln oder mit deutschen Untertiteln, haben wir ja die Möglichkeit.
Ja.
Und so habe ich meine Kinder daran geführt und meine Kinder sprechen fließend.
Ja, es ist so ein bisschen zwiespältig, weil wir eine wahnsinnig tolle Synchronkultur haben und, ja, total tolle Sprecher und total, und ich will den ja auch eigentlich wegnehmen oder so, weißt du?
Wir haben diese Kultur, aber dadurch, dass ja jetzt solche Massen zu synchronisieren sind,
ja,
dadurch,
ja,
dass der Medien, dass es ja so viele Medien jetzt mittlerweile gibt, die zu synchronisieren sind, und wird da auch erstens mal nicht mehr gezahlt, zweitens mal sind die Synchronbücher einfach nicht mehr gut.
Ja,
und die Sprecher sind auch nicht gut.
Ja, du merkst die Austauschbarkeit bei vielen, ja, tatsächlich.
Also,
ich krieg immer schon die Krise, wenn ich irgendwie lese, wenn ich sowas sehe wie der Film, das wurde von einem YouTuber gesprochen,
ne?
Weißt du,
ne?
Der die Rolle nur gekriegt hat, weil er ein YouTuber ist, weißt du? Oder das ist seit, Alter, das geht gar nicht, finde ich.
Hör dir mal eine Episode Walking Dead in Deutsch an, das ist tot.
Ich weiß.
Ne? Ich meine, die Serie ist sowieso tot, aber die war schon.
Tatsächlich ist es so.
Die war in der Synchro, war die immer sofort tot für mich. Das ging überhaupt nicht.
Also ich muss sagen, ich komme damit ganz gut klar. Ich gucke es meistens auf Deutsch, aber da ist es auch, ich weiß, dass das auch, da ist halt der Druck mittlerweile ein anderer, ne? Wenn man sieht, wir sind fast zeitgleich mit der US-Ausstrahlung. Wie viel Zeit können die da gehabt haben, vernünftig Synchron-Drehbücher zu haben? Und ne, und was ein bisschen auch fehlt, sind so die Stimme.
Richtig.
Weißt du, das ist so ein bisschen, es gibt natürlich ganz viel Große und so, hier ist sowas wie hier den David Nathan oder so, weißt du, oder Michael Pan oder, ja, so, das, ja, ist Vater und Sohn, also du weißt schon, ne, das sind natürlich wahnsinnige Stimmen und so, und da gibt es auch ganz, ganz viele andere, und ich will da auch keiner Branche irgendwie, auf keinen Fall, das ist super, dass wir so eine tolle Synchronkultur in Deutschland haben, aber so wahrscheinlich das Coolere wäre eigentlich schon, wenn wir alle so gut Englisch könnten, weil es ja auch die Weltsprache, dass wir es uns alles im Original ansehen,
richtig,
könnten halt. Ne?
Richtig.
Ne? Also das wird ein Generationending sein. Wahrscheinlich 2-3 Generationen, also vielleicht schon die übernächste Generation nach uns, da wird es wahrscheinlich komplett mit Englisch so drauf haben, dass man es nicht mehr
hat. Ich meine, ich sehe es ja an meinen Kindern, die sind ja jetzt mittlerweile so auch an die 30, und die können alle perfekt Englisch. Weil die, von vornherein, also als Kind, die haben ja ihre Disney-Filme dann hier geguckt. Mhm. Und wenn ich die Möglichkeit hatte, hatte ich den Disney-Film auch im Original im Schrank stehen. Und wenn du einen Disney-Film 200 Mal gesehen hast, kannst du den auch in Englisch gucken als Kind.
Ja, auf jeden Fall. Ja, klar. Ne? Ich verstehe so, weil das warst du nicht, auch wenn es jetzt, wir sind ja ein bisschen vom Thema weg, aber egal, wir sind eigentlich damit ja auch durch. Ich verstehe mal nicht, warum sie manchmal Filme nochmal neu synchronisieren. Wer ist denn auf die Unart gekommen, Ariel die Meerjungfrau nochmal neu zu synchronisieren?
Das
oder,
weiß ich auch nicht, aber es
Natural war... Born Killers, was soll das?
Ja, es war vom Song her, von den Songs her war es eine gute Entscheidung, nicht die Ute Lampert mehr zu nehmen. Aber gut, das ist Geschmackssache.
Ja, es ist Geschmackssache, aber du kannst halt dann die Originalsynchronisation, kannst du den Leuten nicht wegnehmen, die damit aufgewachsen sind.
Nein, das ist beim Weißen Hai war das Problem ja auch.
Ja, stimmt, da war das auch.
Als der digital rauskam, hatte der ja wohl auch eine neue Synchro. Was mir ja überhaupt nicht aufgefallen ist, sondern dann erst, als der Shitstorm losging.
Ja, tatsächlich ist das, ja, tatsächlich. Ich will ja also, auch, weißt du, das ist schon ein bisschen... Das ist manchmal komisch. Also ich habe das auch nicht verstanden, warum sie das da gemacht haben.
Nee.
Weißt du, bei dem Weißen Hai nur für die den Digital-Release.
Ja, wahrscheinlich, weil sie dann den Sound von normalem Stereo auf 780 Kanal Dolby Surround aufgemischt haben, was dem Film nicht gut tut. Und dafür eine neue Synchro brauchten.
Ich habe letztens auf Netflix einfach laufen lassen, und dann fängt ja manchmal so der nächste Film an oder so. Ne? Und dann habe ich den Weißen Hai Teil 4 geguckt.
Oi, geil.
Und ich war einfach nur so fassungslos, wie Michael Caine sich dafür hergegeben hat.
Du kennst Michael Caines Aussage zu dem Film, ne?
Er hat ja nicht irgendwie sogar, nee, was hat er denn gesagt?
Wir hatten ihn gefragt, warum er den Film gemacht hat. Und dann hat er gesagt, Aha. Ich habe eine schöne Villa auf Mallorca jetzt gekauft.
Ja, das kann ich mir auch vorstellen. Ich hatte nur gelesen, dass er gesagt hatte, dass er irgendwie dafür irgendwie seine Teilnahme an den Oscars irgendwie abgesagt hat oder er einen gekriegt hat oder so.
Er ist dann zu den Razzies gegangen.
Ja, das ist super, ne? Also vielleicht ist es auch nicht immer nur die Kunst. Also es ist ja auch so wie Samuel L. Jackson, der ja auch mal gesagt hat, er hat ja ganz ehrlich, ich bin Schauspieler, ich kriege schweinemäßig viel Geld, gib mir viel Geld, dann brauche ich das Drehbuch nicht vorher lesen.
Ja, richtig.
Ne?
Ja.
Also hat er das mal ausgedrückt, weil er ja auch so zwischendurch immer mal wieder so Filme raushaut, wo man sagt, Alter, dreht er super viel, dann aber auch komplett merkwürdige, komische Sachen. Und wenn er sowas sagt, weißt du, wenn der Scheck groß genug ist, ist für mich ein Feuer, muss ich das Drehbuch vorher nicht lesen.
Und Michael Caine hatte damals eben auch eine Phase, wo er eben nicht so erfolgreich war, und dann nimmt er eben so ein Ding eben mal mit, dann fährt er 6 Wochen auf Hawaii in Urlaub, dreht da den Film und nimmt die Kohle mit.
Ja, das nehme ich den Leuten nicht übel. Wieder in Deutschland, die früher alle auf dem Traumschiff gesessen haben, ne, und gesagt haben,
und jetzt mal ganz ehrlich, Tage. Gerade bei Jaws 4, so scheiße und so schlecht wie der Film ist, ne, ja. Michael Caine, hast du immer noch das Gefühl, der hat dieses Augenzwinkern dabei.
Einmal das, und ich glaube, dem hat einfach, ey, super hier Insel, ja. Und ne, und super Wetter hier, total toll, Strand. Alter, ey, komm, die 3 Drehtage, die ich nebenbei noch hatte, wo mich der Hai aus dem Boot beißt, ne, das ist, die sind mir doch egal.
Ich meine,
du hast recht.
Das Schwerste,
er hat was Augenzwinkerisches.
Das Schwerste für ihn war wahrscheinlich, Lorraine Gray zu küssen.
Ja, wie gesagt, da war der Scheider schon dran. Nee, aber wahrscheinlich. Ja, das habe ich auch nicht. Also, oh Gott, nee.
Ist die hässlich, die Frau, wa?
Nee, Entschuldigung. Ich habe das auch nicht, warum man die in den Mittelpunkt gesetzt
hat.
Weil die
kann nicht spielen. Das ist das. Jaws 1 schon nicht spielen.
Nee, die war als Nebendarstellerin schon überfordert.
Absolut.
Und dann diese nichtssagenden Blicke. Und ich habe auch überhaupt diesen ganzen, nur wirklich dieses ganze Finale von dem Film verstehe ich nicht. Die sind auf diesem Riesenboot überhaupt nicht in Gefahr. Ja. Weißt du, das Ding ist voll groß, das Boot.
Vor allem
das ist überhaupt nicht.
Den gibt es ja auch mit 2 verschiedenen Enden. Ne? Einmal
schließt
sich der Hai auf und einmal wird dann zum Explosionen gebracht. Ne?
Das ist tatsächlich bei Netflix, das hat mich gewundert, bei Netflix ist tatsächlich die Version drin, wo der Hai aufspießt, was ja auch totaler Blödsinn ist.
Wo er vorher noch schreit.
Ja, genau, ja. Wo er schreit und wo er aufspielt. Diese andere Version ist aber auch Blödsinn, dass er mit diesem Licht dann zur Explosion gebracht wird, mit diesem Sender.
Und der absolute Blödsinn ist, dass der Schwatte plötzlich nochmal auftaucht.
Das ist in der Version auf Netflix nicht so.
Ach so.
Da bleibt er quasi tot. Da ist tatsächlich die Mario von Peoples, ist das, glaube ich.
Ja, genau.
Da ist die Version drin, wo das mit dem Aufspießen ist, und da kommt er nicht wieder hoch. Da bleibt er, dann bleibt er tot.
Ich weiß auch noch, wir haben den damals im Kino gesehen, und das ganze Kino hat schallend gelacht, als er wieder auftauchte.
Ja, da bin ich so total fassungslos, aber du hast recht, Michael Caine hat tatsächlich so ein bisschen Augenzwinkern. Ich muss aber auch, der Film hat einfach so viele unfreiwillige Komik, wenn die Mutter fährt mit diesem Riesenboot los, um gegen diesen Hai zu kämpfen, und der Sohn und sein Kumpel, also die fahren mit diesem lächerlichen Ruderboot hinter ihr her, und da sagt ja Michael Caine, da hat er dieses Augenzwinkern, Alter, ihr braucht doch 3 Tage, bis ihr sie mit dem Ruder, mit diesem Motor, mit diesem Mini-Ruderboot eingeholt habt, wir fliegen dann mit dem Flugzeug hinterher, wo ich mir auch gesagt habe,
wo
wollte er denn landen? Ja, kein Wasserflugzeug. Was hatte er denn vor? Also was war denn der Plan, wenn sie das Boot, weil er sagte, da ist der Hai, ich gehe runter. Was war denn der ursprüngliche Plan? Also
Es ist kein Wasserflugzeug.
Und wie geil sie alle in das, ich meine, was war denn der Plan? Da wäre doch mit einem größeren Boot hinterher der logischere Schritt irgendwie, aber egal. Ja, wir kommen vom Thema ab.
Guck mal bei evil-ed.de, ich habe mein altes
87, glaube ich.
Ja, auf alle Fälle habe ich das alte Review da nochmal gepostet.
Ah, cool.
In einer etwas aufgefrischten Version, also ein bisschen glatter gemacht, aber kannst du mal lesen, unseren ersten Eindruck. Das war wirklich der erste Eindruck, als wir aus dem Kino kamen, haben wir uns hingesetzt und haben in der Nacht das Review verfasst.
Von Weißem Hai 4.
Ja.
Also gut, den packe ich in die Shownotes, auf jeden Fall.
Ja, weil, super. Also das war unsere allererste Reaktion. Also ich liebe ja Baddies, ganz klar. Also klar. Für mich sind das ja keine Schläferts, sondern Baddies. Mhm. Wir haben den Begriff Baddies damals in den 80ern versucht zu promoten, hat leider nicht geklappt, und jetzt gibt es eben Schläferz.
Ja, aber Baddies hört sich auch nicht schlecht an.
Nö, eben, wir werden das auch weiterhin durchhalten. Also für mich bleiben das Baddies.
So. Naja, ich kann nur sagen, ich denke mal, wir sind so am Ende von der Folge. Ich hoffe immer noch, dass wir trotz alledem nochmal eine Fortsetzung in irgendeiner Form erleben. Also jetzt keine 4. Staffel, aber vielleicht nochmal so ein kleiner Film, der irgendwie noch ein bisschen Ash in dieser Welt zeigt, so wie er Mad Max-mäßig da unterwegs ist. Das könnte ich mir auch mit einem älteren Bruce Campbell noch vorstellen. das wäre so mein Wunsch für die Zukunft. Absolut. Ansonsten, ja, bleibt mir nichts
anderes übrig. Ansonsten vielleicht noch ein Buch von Bruce Campbell. Ich meine, es gibt ja erst zwei.
Was, mein Name ist Bruce und mein Name ist still Bruce?
Nein. Das eine Buch heißt If Chins Could Kill.
Okay.
Und das andere, oh Gott. Ich meine, ich habe sie beide im Regal stehen. Ich müsste jetzt in den Flur gehen.
Alles gut.
Wie gesagt, er hat zwei Biografien mittlerweile veröffentlicht. Und beide aber sind.
Zwei ist auch super.
Und beide sind ein absolutes Lesererlebnis. Also kann
ich kann ja auch eine Biografie empfehlen. Es gibt die Biografie von Steve Guttenberg.
Echt?
Ja? Ja, pass auf, weißt du, wie die heißt? Die Guttenberg-Bible. Das fand ich, die ist auch sehr, sehr unterhaltsam. Meine Siege, meine Niederlagen, so ungefähr. Wann er begann, seine Fehler zu machen, die Guttenberg-Bible.
Wann ist der eigentlich verschwunden?
So um die Ende der 80er. Aber wenn man sich das tatsächlich ansieht, was der bis dahin gemacht hatte,
ja, ja.
In wie vielen Filmreihen er Hauptrollen hatte, von Police Academy über Cocoon Nummer 5 lebt, bis, also der hat ich ja einiges gemacht.
Ich habe ihn immer geliebt.
Ja, ja, diese Baby hier, drei Männer und ein Baby, ja. Und so, also der hat eigentlich, ist eigentlich unglaublich, wie krass schnell der dann auf einmal bis für alle Ewigkeiten weg war. Aber
ja, ich hatte ihn jetzt letztens an irgendeinem Lavantula gegen Vulcano,
ja, oder genau.
So, da habe ich ihn nochmal gesehen. Dann weißt du guckst da rein und denkst so, das ist doch, nee, das kann doch nicht sein. Das ist doch Guttenberg.
Er ist so geil, die Guttenberg-Bible.
Ja, also das werde ich mir auf alle Fälle auch noch holen, das Ding. Das
super.
Das brauche ich auch noch.
Ja, nee, wie gesagt, dann bleibt mir nichts anderes übrig, als mich bei dir zu bedanken. Ja. Dir, danke. Es war mir wie immer ein inneres Blumenpflücken und danke, dass du uns an deinem reichhaltigen Erfahrungsschatz hast teilhaben lassen.
Oh, ja, ich bin der weise alte Mann.
Ah, sehr gut. Wie gesagt, dann dank dir und macht's gut. Ciao und tschüss. Tschüss.
Eine Produktion des Podcast-Imperiums.